Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Unser heutiger Gast ist Alexander Graf, der CEO von Spryker und selbst Podcast-Host von Kassenzone. Hi Alex, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor, das kannst du viel besser als ich. Wer bist du und was machst du genau?
Vielen Dank, Estelle, für die Einladung in diesen coolen neuen Podcast. Noch einer unter den Top 10 oder den ersten 10 Gästen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin Alex Graf, Gründer und Geschäftsführer von Spryker Systems, einem Softwareunternehmen für ambitionierte E-Commerce-Projekte und auch Herausgeber von Kassenzone und dem gleichnamigen Podcast. Daneben habe ich noch ein paar andere Sachen gegründet, aber mit den beiden Marken werde ich am meisten verbunden.
Okay, bist du selbst Leser und falls ja, in welcher Form? Bist du digitaler oder analoger Leser?
Ein Leser von Büchern oder ein Leser generell?
Naja, sowohl als auch. Also klar, unser Fokus ist auf Büchern, aber erzähl uns auch gerne, was du sonst so liest.
Also ich lese sehr viel, das ist so Teil meines Jobs, das meiste digital, getrieben durch Twitter, also viele Artikel sozusagen in Blogs oder auf Medienmagazinen wie Bloomberg und Co. Lese aber auch Magazine noch analog, die Brand 1 und manchmal auch das Manager-Magazin und habe tatsächlich für Bücher nutze ich ein sehr altes Kindle Paperwhite. Ich glaube, das erste, was rausgekommen ist.
Du selbst bist zwar kein Buchbranchenexperte, aber dafür hast du natürlich eine gute Vogelperspektive. Wie nimmst du die Branche denn von außen so wahr?
Also die Frage ist ja so ein bisschen, wie man die Branche abgrenzt. Wenn man jetzt sagt, da gibt es halt total coole Player wie Osiander, ja, die irgendwie ein bisschen weiterdenken und auch die Innenstadt auch ein bisschen mitentwickeln und sagen, eigentlich ist Osiander kein Buchladen, sondern ein Café mit so einer angeschlossenen Bibliothek. Finde ich cool, ist auch richtig, glaube ich, das so zu machen. Funktioniert aber, glaube ich, auch nur an coolen Lagen. Wenn ich jetzt den Börsenverein mir anschaue, die ja seit irgendwie 10 Jahren, obwohl es glasklar ist, dass irgendwie der Handel da verliert, irgendwie jedes Mal versucht, noch eine Statistik rauszuholen, dass der Bücherumsatz nicht gesunken ist und dass alles gut ist. Ach ja, also das ist so ein bisschen selbst der Schuss ins Knie. Deswegen glaube ich, es gibt schon viele coole, spannende Player und es gibt, glaube ich, auch viele kleine, innovative Buchläden, die, wenn sie jetzt quasi nicht so stark am Buch hängen, sondern eher daran hängen, irgendwie den Kunden zu entertainen, den zu beraten, dann sei es jetzt irgendwie Kaffee und Kuchen anzubieten und dabei vielleicht ein neues Buch zu empfehlen oder halt permanent irgendwie Lesungen von regionalen Autoren anzubieten, also Event-Dienstleister werden, gibt es da, glaube ich, total viele coole, spannende Sachen. Man darf sich halt nicht darauf verlassen, dass der Handel mit Büchern ausreichend Marge bringt noch in Zukunft, um davon irgendwie Miete und Personal zu bezahlen. Aber das Buch selber ist eigentlich ein super cooles, super cooler Emotionsträger, um den man herum Sachen arrangieren kann. Aber es den Laden in Zukunft, wo ich dann irgendwie 100 Bücher sozusagen, die mit A anfangen oder 50 Kochbücher mit den roten Bücherrücken haben, sortiert, war also vielleicht bin ich da tatsächlich ein bisschen zu negativ, aber ich glaube, die wollen, haben wirklich ausreichend Chancen, in so einer digitalen Ökonomie eine ganze Menge zu schaffen und die müssen sich dann ein bisschen stärker am Kunden ausrichten, sei es Events, Café und Co., da geht echt was.
Dein Motto ist ja Innovate or Die, hört sich jetzt erstmal brachial an, ist wahrscheinlich auch so gemeint. Was bedeutet denn Innovation für Unternehmen heutzutage aus deiner Sicht?
Also ich kann es dir mal als Innovation oder Innovate or Die aus der Sicht des Handels wiedergeben. Und weil ich ja in der Regel mit dem Handel zu tun habe, mit dem E-Commerce und mit digitalen Plattformen. Und Handel hat ja irgendwann mal diesen Begriff geprägt, Handel ist Wandel. Also muss man sich neu erfinden. Und das stimmt ja auch, Handel ist Wandel, aber dieses sich neu erfinden in einem Zyklus, wo ich dann einmal im Monat meine Schaufenster neu dekoriere oder alle 2 Jahre mal statt der Rolltreppe vielleicht einen gläsernen Fahrstuhl einbaue, reicht halt nicht aus, sondern man muss sich jeden Tag neu erfinden. Neu erfinden heißt vor allem, Dinge zu tun, von denen man nicht weiß, ob sie erfolgreich sind. Und das ist etwas, was den meisten Unternehmen halt sehr schwer fällt, weil sie damit aufgewachsen sind, nur die Dinge auszuwählen, die vermeintlich erfolgsversprechend sind und alle Dinge nicht zu machen, die zu viel Risiken mit sich bringen. Und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen habe ich das kondensiert auf das Motto, entweder man innoviert, man muss sich neu erfinden mit dem Risiko, immer mal wieder hinzufallen, oder man scheidet aus dem Markt aus, also man stirbt. Deswegen innovate or die.
Und würdest du sagen, dass sich das in den letzten Jahren verschärft hat? Weil es entwickelt sich ja alles viel rasanter als früher. Was jetzt heute noch irgendwie als super neu und fancy gefeiert wird, ist morgen dann auch schon wieder Oldschool und Schnee von gestern. Also man kann die Zukunft ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorhersagen. Und die digitale Welt dreht sich so schnell, da wundert es mich nicht, wenn manche da auch schon ein Stück weit Schwindelanfälle bekommen.
Es wird nie wieder so einfach wie heute. Es wird morgen nur noch schwieriger. Ich glaube, das Innovate or Die Motto galt für den klassischen Handel schon vor 15 Jahren. Für B2B fängt es erst jetzt an zu gelten. Für den Buchhandel gilt es wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Aber es wird immer schneller. Da gebe ich dir recht. Also wahrscheinlich reicht in 2-3 Jahren reicht es dann nicht mehr aus, sich jeden Tag neu zu erfinden, sondern muss vormittags und nachmittags trennen. Aber das gilt schon sehr, sehr lange. Deswegen bin ich umso überraschter, auf Unternehmen zu treffen, denen es schwerfällt, das zu verstehen.
Hast du da konkrete Beispiele von Unternehmen?
Alle Unternehmen mit einer analogen DNA. Ich frage dich lieber andersrum. Hast du Beispiele von Unternehmen, die über den klassischen Handel groß geworden sind, die es geschafft haben, das Innovate or Die Motto richtig umzusetzen?
Ja, die Otto Group fällt mir jetzt ein, wo du ja auch ursprünglich herkommst. Die haben es ja mit About You geschafft. Ansonsten Bräuninger, ja, ist jetzt auch Mode. Aber denen ist es ja auch gelungen, aus dem stationären Handel ein erfolgreiches E-Commerce-Modell zu bauen. Ja, aber ansonsten wird die Luft auch relativ dünn. Da gebe ich dir recht. Da fällt mir jetzt auch nicht viel mehr ein.
Genau, und für die Otto-Gruppe geht es unter anderem nicht, weil die haben es nur geschafft, in ihrem Kerngeschäft mit Otto ihren Umsatz zu verlagern ins Internet. Also die haben es quasi geschafft, den Katalog so zu managen, das sterbende Katalog so zu managen, dass das Unternehmen nicht ausscheidet. Haben sie besser gemacht als Quelle und Neckermann. Okay. Und sie haben vor 10 Jahren einige Initiativen gestartet, vor 8 Jahren About You, vor 10 Jahren Project A Ventures, vor 14 Jahren E-Ventures, die ihnen heute auskömmliche Renditen generieren. Aber seitdem haben sie vergessen, sich neu zu erfinden. Springer wird oft noch gerne genannt als Medienunternehmen oder Tengelmann. Aber es gibt kaum Unternehmen, die es geschafft haben, ihr Kerngeschäft so zu transformieren, dass sie nach vorne hin mithalten können mit den neuen digitalen Plattformen. Das gilt auch für Bräuninger. Bräuninger hat sicherlich ein sehr gutes E-Commerce-Geschäft aufgebaut. Und ich hoffe, dass Holger hier zuhört, der Bräuninger-Chef, den habe ich vor kurzem angerufen, um ihn davon zu überzeugen, doch in meinen Podcast zu kommen. Aber es könnte klappen. Aber sie sind immer noch sehr abhängig von dem stationären Handel und die Wachstumsraten von Zalando und Co. sind einfach deutlich höher als bei dem Unternehmen. Also der Umkehrschluss stimmt. Also es gibt eigentlich kaum ein Unternehmen, was das geschafft hat. Aber es gibt halt sehr viele, die daran schon gescheitert sind. Deswegen ist es umso schlimmer, wenn heute ein Unternehmen noch die Chancen hat, in diesen Modus zu übergehen, indem es permanent innoviert, also indem es nicht mehr hinterfragt, was es macht, sondern indem es nur hinterfragt, wie was gemacht wird. Das finde ich extrem traurig.
Sowohl in deinem Podcast als auch in deinem Blog hast du mehrfach darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Kernkategorien, an denen man Innovation und Transformation messen kann, Technologie, Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und Geschwindigkeit sind. Kannst du da mal bitte näher drauf eingehen, das ein bisschen erklären und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele von Playern, die das gut umgesetzt haben?
Also es gibt so zwei Vektoren, die digital wichtig sind. Das eine ist, dass man wirklich ganz stark darauf hinarbeitet, einen direkten Zugang zu einem Kunden zu bekommen, dass man nicht abhängig ist von einem Intermediär wie Amazon oder wie Google oder Facebook, weil wenn man abhängig ist von einem Intermediär, muss man immer im Auktionsverfahren befürchten, dass irgendwann die Marge weg ist, mit der man irgendwie noch Geld verdient. Also man muss zum Kunden hinarbeiten. Das heißt, nur Direct-to-Consumer-Ansätze sind aus meiner Sicht überlebensfähig. Und das einzige Erfolgsmerkmal, was Erfolgreiche von unerfolgreichen Unternehmen trennt, ist, dass die Erfolgreichen schneller waren. Wir können ja mal Otto wieder nehmen, Otto und Zalando, auch wenn es jetzt Fashion ist, aber wir haben sicherlich auch Beispiele aus dem Büchermarkt. Otto war 2008, 2009, als Zalando in den Markt gekommen ist, viel größer, finanzstärker, hatte viel mehr Adressen, hatte alle Handelskontakte, hatte eigentlich alles, um einen neuen digitalen Player aufzubauen. In Berlin gab es ein paar Gründer mit sicherlich einigem Kapital, die Idee hatten, den Modemarkt zu revolutionieren. Aber ihnen hat alles gefehlt. Ihnen hat die Erfahrung gefehlt, ihnen haben die Adressdaten gefehlt, sie hatten keine Handelsbeziehungen, sie hatten keine Läger, sie hatten keinen eigenen Logistiker. Warum waren sie besser? Warum haben sie es geschafft, Otto zu schlagen, wenn da nicht schlauere Leute waren? Sie waren schneller. Sie haben einfach viel schneller innoviert. Sie haben jeden Tag ihre Webseite neu erfunden. Sie haben jeden Tag ihre Prozesse hinterfragen und verbessern können. Und jeden Tag 1% besser werden, ist halt am Ende des Jahres oder nach 2 Jahren viel besser zu sein als der Wettbewerb, der sich nicht verbessert oder nur sehr langsam verbessert. Das Gleiche im Büchermarkt und da ist ja immer das allumfassende Beispiel Amazon. Was hat Amazon denn gemacht? Sie haben quasi longtailig den Bestand bestellbar gemacht in einem Markt, der in Deutschland preisgebunden ist. Also sie haben es ja noch nicht mal durch Tiefpreis gemacht, es ist einfach durch besseren Service, bessere Auswahl, durch ihr Recommendation-System, bessere Beratung, durch transparentere Rankings. Also das ist sehr technologiegetrieben. Also dieses, was macht ein Unternehmen besser, ist in 99% aller Fälle erklärt mit besserer Technologie, einer besseren Verwendung von Technologie. Aber am Ende des Tages muss man nur sich schneller anpassen als alle anderen Wettbewerber, dann gewinnt man.
Wenn du jetzt Technologie sagst, da kommt dann häufig das Argument, naja, aber Amazon hat natürlich ganz andere Budgets.
Das stimmt zum Teil, aber das Argument wandelt sich auch mit der Zeit. Am Anfang musste Amazon kein Geld verdienen, dann hatte Amazon eigentlich keine Kompetenz in dieser Zielgruppe und macht das mit irgendwelchen Querverrechnungen wett, dann macht Amazon große Investments. Das gilt eigentlich, dieses Argument gilt immer für den Dritten. Also am Budget liegt es nicht. Also wenn ein kleines Team in Berlin mit 2, 3 Gründern das größte Fashion-Unternehmen Europas aufbauen kann, liegt es nicht an Budgets. Das liegt nur daran, dass man einen Teil des Budgets, was man hat, anders verwaltet, dass ein Unternehmen sagt, komm, 5% oder 10% meines Budgets, das unterliegt nicht meinem klassischen Risikocontrolling, sondern damit versuche ich, mich selber anzugreifen. Damit versuche ich, den Markt neu zu erfinden. Dafür braucht man nicht viel Geld, sondern man braucht viel Freiheit. Und viel Freiheit mit wenig Budget kann auch zu sehr, sehr signifikanten Erfolgen führen. Die sind nicht garantiert, das ist das Problem, und sie sind auch schwerer. Aber das Argument, die anderen haben viel mehr Geld, zählt nicht, weil die waren auch mal klein.
Ja, aber viele Unternehmen haben natürlich auch veraltete Systeme, alte Strukturen. Da ist dann auch oft das Argument, also bis wir das überhaupt aufbrechen und da neue Systeme integrieren, das kostet ja viel zu viel. Wie stehst denn du zu dem Argument? Weil mit Spryker hast du ja auch ein Unternehmen gegründet, das Lösungen anbietet. Also wir wollen jetzt natürlich keine Spryker-Werbung machen, aber du kennst dich ja damit aus und kennst möglicherweise auch diese Argumentation und weißt etwas Schlaues darauf zu antworten.
Ja, also die Projekte zum Thema IT-Ablösung oder Plattformtransformation, die letzten 10, 15 Jahre gelaufen sind, die sind oft gestartet mit der Idee, komm, wir machen jetzt alles neu. Wir haben jetzt ja so viel Altlasten aufgebaut, wir machen alles neu. Ohne zu wissen, was das Neue eigentlich ist, ohne die Fähigkeiten zu haben, was Neues zu bauen. Das wäre so, als wenn wir beide jetzt sagen würden, scheiß drauf, unsere Bude, die wir uns irgendwo auf der Wiese gebaut haben, die gefällt uns nicht mehr. Wir bauen jetzt da ein richtig geiles Haus. Wir wissen zwar nicht wie, aber wir bauen es einfach. Wir fragen mal da drüben den Peter, der hat schon mal in einem Haus gewohnt. Wie macht man denn eigentlich so einen Keller? Da sagt uns das der Peter. Und da hinten der Manuel, der kennt jemanden, der hat schon mal Dach gedeckt, der wird jetzt unser Dachdecker. Und so fangen solche Projekte dann an und das ist dann immer ein Riesendesaster, weil man versucht, alles gleichzeitig neu zu erfinden und diese Fähigkeit, IT-Projekte so zu managen, dass man sie in kleine Stücke schneidet, dass man sie kontrollierbar macht, dass man die Risiken senkt, die haben die meisten Unternehmen nicht. Natürlich kann man ein IT-System renovieren, aber alles, was man neu baut, muss auch wieder renoviert werden. Das heißt, man ist so im permanenten Zyklus. IT ist kein Cost-Center mehr, sondern eine Business-Unit. Wenn dann aber der Geschäftsführer und alle 3 Ebenen unter dem Geschäftsführer IT immer als diejenigen verstehen, die sich um die Computer kümmern und noch die Webseite machen, dann ist der Fehler ganz oben und nicht in der IT. Systemseitig kann man alles machen. Klar ist Spryker deutlich moderner und schneller als so ein System vielleicht von SAP oder von Microsoft oder irgendein altes Kassensystem, aber muss auch natürlich die Fähigkeiten haben, das einzuführen und das zu managen. Das haben viele Unternehmen nicht oder erkennen zu spät, dass der Fehler in der Führung liegt.
Wobei man dafür ja wiederum Agenturen beauftragen kann und diese Services, die bietest du ja auch an, oder?
Ja, klar. Klar kann man Agenturen beauftragen, aber wenn ich eine Agentur sage, ich will so sein wie Zalando oder ich will so sein wie Amazon, aber es darf jetzt nicht mehr kosten als mein neuer Dienstwagen und es muss eigentlich in 3 Wochen fertig sein zur nächsten Büchermesse, weil da will ich es meinem Kollegen erzählen, auf der Dachterrasse von seinem neuen Sommerhaus. Ja, dann bringt auch die allerbeste Agentur nichts. Die versucht dann ihr Bestes, auch das zu erklären, aber man braucht auch Fähigkeiten mit einer Agentur zusammen. Das ist ja so ein Partner in Crime, mit dem muss man durch 2, 3 Jahre dann auch zusammenarbeiten, sich weiterentwickeln. Man muss teilweise neue Leute intern aufbauen. Das ist nichts, was man mal ebenso outsourcen kann. Wir reden ja darüber, dass bisher eine Randabteilung, die sich um die Webseite gekümmert hat oder um die Verkabelung in den Läden, die wird jetzt eine zentrale Wertschöpfungsfunktion. Und das muss ich auch entsprechend abbilden. Da reicht jetzt nicht, den EDV-Leiter umzubenennen zum Chief Technical Officer, sondern ich muss diese Fähigkeiten mir sehr hart erarbeiten. Ich muss sehr oft sehr teure Leute einstellen. Ich muss sehr radikal handeln. Und wenn man zurückblickt auf, was haben die meisten Unternehmen falsch gemacht im B2C-Bereich, aber auch im B2B-Bereich, ist eigentlich zusammengefasst mit too little, too late. Und das ist fast immer so. Also man hätte immer viel aggressiver, viel schneller, viel mehr machen müssen und dann geht's auch.
Okay, interessant. Und ich glaube auch mal gut, dass es so dramatisch jetzt mal formuliert wird. Too little, too late. Ja, da fehlt mir als Antwort ein sad but true. So, jetzt kommen wir mal zum stationären Handel. E-Commerce und stationär wurden ja in den letzten Jahren als die großen Antagonisten bezeichnet. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Aber trotzdem auch die Frage, was müsste im stationären Handel anders gemacht werden und inwiefern müsste man die beiden Bereiche noch besser verzahnen, als es aktuell der Fall ist?
Es gibt nicht zu verzahnen. Es gibt in einer digitalen Welt keine Zukunft für den stationären Handel. Das muss verstanden werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Handelsmodell, bei dem ich meinen Umsatz da oder meinen Ertrag darauf basiere, dass ich eine Differenz habe zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, dafür Flächen in der Stadt anmiete, die ich bespielen muss mit Personal, die ich mieten muss, die ich ausstatten muss, die ich beleuchten muss, die ich mit einem Klo ausstatten muss, das funktioniert nicht mehr. Das Modell ist vorbei. Da gibt es auch keine Verzahnung mehr. Es mag Nischen geben, wo eine Art Multi-Channel-Ansatz noch sinnvoll ist, wo man auch mal ein paar Filialen haben kann, aber es gibt kein Modell, was ein bisher filiallastiges Handelsmodell in eine digitale Welt überführt. Der Gedanke ist falsch. Der macht doch gar keinen Sinn.
Aber so Modelle wie, dass der Kunde in den Store kommt und anhand seiner Online-Kaufhistorie erkannt und dementsprechend eben auch beraten wird, was ist mit sowas oder Amazon Go, kassenloses Bezahlen, also dass Kaufprozesse automatisiert ablaufen und man sich nicht mehr ewig in eine Schlange stellen muss, all solche Modelle, die wären dann hinfällig.
Dieses Modell basiert darauf, dass ich daran glaube, dass dieser Kunde auch in Zukunft noch gerne in den Store kommt. Dass ich sage, der Store hat eine soziale Funktion und eine Aufenthaltsfunktion. Das ist ja zunehmend unwahrscheinlich. Also der Store ist eine innerstädtisch gelagerte Logistikfläche, mehr nicht. Und ich kann sicherlich für einige Kunden so eine Art Private Shopping aufrechterhalten, wo ich sage, der wird jetzt bei mir besonders beraten im Fashion-Bereich. Ich habe gestern einen sehr spannenden Podcast aufgenommen mit Helmut Hagner von Freier Leben, ein kleiner Fashion-Laden, Fashion-Kette in der Oberpfalz. Super Ansatz. Da gibt es auch einen echten Value von dem Store. Aber in einen Store zu kommen, um sich zu informieren und beraten zu lassen, das kann jedes Mobiltelefon besser. Die Recommendation-Systeme können das besser, außer ich kenne dich persönlich, was bei den wenigsten Kunden der Filialisten der Fall sein dürfte. Aus Mitleid kommt in Zukunft auch keiner mehr ins Store, nur weil der Buchladen nebenan irgendwie so eine schöne Kaffeebank vor der Fensterbank hat und so schöne alte Bücher. Das ist kein Geschäftsmodell. Und klar wäre es cool, wenn ich den erkenne im Laden, aber der kommt in Zukunft gar nicht mehr in den Laden. Der kauft dort, wo er ist. Das kann in der Bahn sein, das kann bei ihm zu Hause sein, das kann irgendwo am See sein. Dafür braucht er keinen Store, insbesondere nicht mehr für einfach lieferfähige Bücher. Dafür gibt es kein Modell. Es gibt für ganz, 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 ganz wenige Modelle, das mag Fashion sein zum Beispiel, gibt es noch einen Grund, warum ich in den Store komme, weil das halt so schwierig zu erklären ist, so schwierig die Passfähigkeit zu finden. Vielleicht habe ich da wirklich meinen persönlichen Berater, das erklärt jetzt keine riesigen Handelsflächen, wie sie im Pik und Blockenburg zum Beispiel noch unterhält, aber das könnte kleinere Boutiquen erklären, die halt für meinen Geschmack gemacht sind. Für Bücherladen gibt es keine Zukunft.
Okay, aber jetzt mal unabhängig vom Buchhandel, was wird dann aus den stationären Läden? Also werden die Innenstädte dann zukünftig zu Totenstädten oder wie stellst du dir das genau vor? Das finde ich echt interessant, dass du jetzt komplett den Tod des stationären Handels prognostizierst.
Die Städte werden viel schöner, wenn da nicht mehr der Thalia neben dem Pik und Kloppenburg, neben dem austauschbaren H&M, neben Esprit ist, bei dem der Laden eigentlich erwartet, dass der Kunde die Logistikfunktion übernimmt. Der muss fahren, der muss parken, der muss Pick und Pack machen, der muss die Ware aus dem Regal holen und dann auch noch selber zahlen und oft auch noch bar, weil EC gerade nicht geht. Dann werden die Städte deutlich schöner und es gibt ja, man kann sich ja in kleineren Städten wie in Neumünster oder Rendsburg, kann man sich ja schon anschauen, was passiert. Ja, es wären viele Läden dann im Wohnraum oder Cafés oder Garagen, aber wenn die Innenstadt selbst eine Aufenthaltsqualität bietet um einen schönen See herum oder was auch sonst, ein Ausblick aus dem Berg, dann fahren die Leute ja dahin. Kannst du auch in Eckernförde sehen, die Stadt ist jeden Tag voll. Aber weil es da halt schöne Fischkutter zu begucken gibt, ja, weil es irgendwie noch so kleine Lädchen gibt, da gibt es keine einzigen großen Filialisten. Deswegen diese klassische lange Einkaufsstraße, wo ein Laden neben dem anders ist, die wird umgewidmet. Da können Kitas hin, da können Wohnungen hin, da können Cafés hin, da können Coworking Spaces hin. Das ersetzt jetzt quasi nicht die Mietverluste der Vermieter, aber ich sehe überhaupt gar keinen Vorteil in einer Stadt, die voll mit Filialisten ist. Das ist überhaupt nicht attraktiv. Deswegen gehe ich da nicht hin. Aber ich fahre gerne in eine Erlebnisstadt wie Eckernförde, meinetwegen auch nach Flensburg, ja, weil man kann man irgendwie ins Rummuseum gehen.
Ich war bisher weder in der einen noch in der anderen Stadt, aber es hört sich danach an, als müsste man da mal hinfahren.
Ja, oder ich fahre zu Karls Erdbeerhof mit meinen Kindern, ja, und dann und da können die dann irgendwie spielen. Ich kaufe noch ein bisschen was ein in diesem Laden. Der macht sein Geld mit dem Handel. Aber nur 5% des Hofs sind Handelsfläche. Der Rest ist Entertainmentfläche. So funktioniert Stadt in Zukunft oder so kann Stadt funktionieren, aber ich habe null Mitleid mit Handelskonzepten, die im Grunde genommen darauf warten, dass die Kunden in den Laden kommen, sich Ware aus dem Regal nehmen und vorne an der Kasse selbstständig bezahlen. Wozu? Das bringt doch der Stadt auch gar nichts.
Ich bin wirklich gespannt, ob es so kommt, wann es so kommt. Wann fällt für dich genau der Hammer?
Aber es ist doch schon so. Es ist doch schon so. Du siehst es doch in kleinen Städten schon. Da fahr doch mal in eine kleine Stadt. Es gibt so intakte kleine Städte, ja. Lüneburg zum Beispiel. Oder wo wohnst du?
Ich wohne in München.
Auch in München wird es bestimmt eine kleinere, intakte Innenstädte drumherum geben, wo quasi schon alle B-Lagen und A-Plus-Lagen ausgestorben sind, wo dann nur noch Leute da sind, die sich dann vielleicht um noch so ein Einkaufszentrum ballen. Die Lagen muss man sich angucken. Also wenn das schöne Städte sind, wenn die eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, also jetzt nicht Mannheim oder Ludwigshafen, ja, also da ist jeder ungern, egal ob das ein schöner Laden ist oder nicht. Aber grundsätzlich kannst du das in kleinen Städten schon sehen, wie das passiert ist. Und klar sehen wir jetzt eine Beschleunigung auch in Städten wie Hamburg oder München, ja, wir haben ja unser Büro in Hamburg und gucken auf die Spitaler Straße und sogar dort in der allerbesten Lage stehen Läden leer, ist das zweite, dritte Obergeschoss, daran kannst du es am ehesten sehen, auch schon leer geräumt, also nur noch im Erdgeschoss wird Handelsfläche angeboten. Und ich glaube, die Stadt gewinnt. Natürlich ist das viel cooler, wenn da ein Café ist oder wenn da, keine Ahnung, irgendwas ist, wo Kinder spielen können oder wo man was ausprobieren kann, wo Leute halt gerne sind. Also das können natürlich nur in Städten funktionieren, die auch per se eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Da würde ich jetzt mal München dazu zählen, da zählt auch Hamburg dazu, da zählt auch Berlin dazu, aber niemand braucht dort einen H&M, bei dem ich reingehen muss und selber nicht beraten werde und einfach nur meine Klamotten aus dem Schrank nehme.
Wenn du CEO von einem Buchhandel oder einem Verlag wärst, vielleicht gehen wir jetzt aber wirklich mal auf Verlag ein, weil über den Buchhandel haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Was würdest du alles anpacken?
Ich bin ja selber Buchautor, habe ja auch einen Verlag mit dem DRV. Ich glaube, die Verlagsfunktion verändert sich. Es geht nicht mehr darum, das Buch irgendwie in besonders viele Händler zu distribuieren, sondern ich muss mir überlegen, wie schaffe ich Traffic für das Buch? Wer ist so Buch-Influencer? Das muss jetzt kein Instagram-Influencer sein. Der ein oder andere Influencer wirkt auch nicht besonders belesen. Aber wie schaffe ich quasi die Influencer bei LinkedIn zu erreichen? Was ist mein Konzept, um in die Spiegel-Bestseller Liste zu kommen? PR ist ein viel, viel höherer, viel, viel wichtiger Hebel. Vermarktung ist ein ganz wichtiger Hebel, aber nicht mehr Distribution und irgendwie Vorproduktion von Büchern, was aus meiner Sicht eine komplett überholte Handelsfunktion ist der Verlage. Ich glaube schon, dass es moderne Verlage gibt und geben kann, aber ich muss ganz klar hier auch zugestehen, das ist nicht mein Fachbereich. Aber wenn ich mir überlege, wie einen Attila Hildmann, noch bevor er diesen wahnsinnigen Drall nach rechts bekommen hat, wie er da seine Kochbücher in den Markt gedrückt hat oder auch eine Pamela Reif, ihr Kochbuch. Gut, das ist jetzt eine Nische. Offensichtlich scheint die besonders gut von Influencern bespielt zu werden. Brauchen die eigentlich einen Verlag dafür? Wahrscheinlich nicht. Die brauchen einfach nur einen Distributionshelfer, der das macht, was die nicht gut können. Irgendwie das Buch drucken, sich darum kümmern, dass das in einer ordentlichen Qualität von dem Lektor korrigiert wird. Dass das überall dort verfügbar ist, wo deren Kunden das kaufen, und das ist in der Regel online Kanäle. Dafür brauche ich keine Logistik. Dafür brauche ich keine Logistik mehr. Also das ist eine sehr, sehr individuelle, sehr spezielle Sicht für den Verlag. Die muss nicht stimmen, aber so in meiner Blase ist das erstmal korrekt.
Wenn du jetzt mal an Startups wie Blinkist, BookBeat, Fayo und da gibt es ja natürlich noch viel mehr, aber um jetzt mal ein paar zu nennen, wenn du jetzt mal daran denkst, die kommen ja nicht aus der klassischen Buchbranche, sondern es sind ja wirklich Player, die wie Kai aus der Kiste aus dem Boden geschossen kamen und jetzt nicht, sagen wir mal, organisch aus der Buchbranche selbst kommen, aber wahnsinnig erfolgreich sind trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es nicht so genau. Welche Formate könntest du dir für die Buchbranche selbst vorstellen, also die wirklich aus der Buchbranche selbst auch hervorgehen? Was poppt da in deinem Hirn so auf?
Ich finde, Audible funktioniert schon sehr gut. Ich kenne mich leider nicht aus mit den Finanznummern zu Audible. Als Audioformat passt halt natürlich super in diese ganze Podcast-Zeit hinein. Ob es jetzt so sinnvoll ist, immer das komplett vorzulesen, weiß ich nicht. Da finde ich das Blinklist-Modell schon deutlich attraktiver. Also kurze, knackige Learnings, die man dort sammeln kann in dem sozusagen mit diesen 15 Minuten oder 5 Minuten Audio-Snippets. Da wird es viele weitere Formate geben. Ich finde halt, Podcast löst halt das Sach- und Fachbuch ab. Ja, es ist für mich viel wertvoller, einem Podcast zu folgen, wie von Jochen Krisch oder von jetzt auch neue Podcasts, wie zum Beispiel der Doppelgänger-Podcast ist jetzt gerade ganz neu rausgekommen von Glöckner und Klöckner. Da lerne ich halt viel mehr als in jedem Fachbuch. Ja, das zusammengefasst, daraus kann man wieder schon ein Format machen, ja, wo man sagt, okay, du kriegst jetzt hier, ich als Verlag kümmere mich darum, dass die einzelnen Folgen als lose Blattsammlung ja an den Kunden kommen, als E-Mail und am Ende des Jahres bekommen wir quasi alle Erkenntnisse als Buchformat daraus. Das muss ein Verlag heute machen, so muss er kuratieren. Und ich finde, es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, diesen Informationsbedarf der Nutzer zu targeten. Und der liegt aber jetzt nicht darin, irgendwie das nächste Buch nochmal aufzulegen zum Thema besser leben ohne Instagram.
Die ganze Zeit war jetzt Video auf dem Vormarsch, jetzt kommt Audio mit den Podcasts und Hörbüchern, kriegt so ein kleines Revival oder beziehungsweise ein abgewandeltes Revival, weil Hörbücher und oder Hörspielkassetten, so nannte man sie ja früher, die gab es ja schon zu meiner Kindheit, also vorm Krieg noch. Was kommt als nächstes? Sprechen wir dann schon über Augmented Reality oder was kann da jetzt noch kommen?
Ich glaube, da sind wir ja quasi erst am Anfang und der Entdeckungsreise. Also das ganze Audioformat ist ja jetzt in 2-3 Jahren durch Podcast erst groß geworden. Auch das Tool, was wir hier nutzen zur Aufnahme, ne, Zencastr, ist ja noch ein ganz junges Tool. Also da muss sich erst entwickeln. Es gibt noch nicht mal eine Suchmaschine für Audio. Es gibt noch keine Suchmaschine für Video. TikTok hat den Markt gerade revolutioniert, indem es da diese 5-Sekunden-Videos irgendwie durch die Gegend pusht. Da müssen wir noch lange nicht über Augmented Reality reden. Ich glaube, jeder, der sich quasi jetzt über weitere Formate, also audiovisuelle Formate, Gedanken machen will, dem sei mal die neue Brille von Oculus empfohlen, die Oculus Quest. Kostet $400. Braucht man keinen Computer mehr, braucht man kein extra Handy mehr, ist alles in dieser Brille drin. Das ist so State of the Art Virtual Reality. Aber das ist jetzt auch ein Markt, über den sprechen wir seit 10 Jahren, der adaptiert sich so langsam. Da würde ich jetzt mir keine großen Gedanken machen. Ich würde mir eher Gedanken machen über andere Interfaces, die sehr groß sind, die sehr schnell wachsen. Also Smartwatches, ja, also Apple macht ja schon 24 Milliarden pro Jahr nur mit der Apple Watch. So, was heißt das eigentlich für meine Content-Distribution? Kann ich das irgendwie nutzen? Gibt es da irgendwie einen Hebel dahinter?
Thema Buchmesse. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da gab es ja auch ein relativ großes Tohuwabohu. Darüber findet es jetzt statt, findet es nicht statt. Machen wir es digital, machen wir es nicht digital, machen wir es trotz Corona physisch. Und dann im Gegensatz dazu andere Konferenzen aus der Digitalbranche, die da super souverän mit umgegangen sind und gesagt haben, okay, wir überlegen uns jetzt irgendwelche neuen Modelle, die wir eben ins Digitale transferieren. Gar kein Problem. Was kann sich davon die Buchbranche abschauen?
Ich habe das nur am Rand mitbekommen, dass da wirklich jemand in Frankfurt gesagt hat, dass sie jetzt ein Sicherheitskonzept haben, um dort internationale Leute einzufliegen. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, dass sich jemand traut, das zu sagen. Das ist quasi schon so ein vorgezogener Darwin-Award für den Bürgermeister. Wahnsinn. Klar kann man sich's angucken. Natürlich sind diese digitalen Messen noch in einem Rohzustand. Das sieht man jetzt bei den Messen, die stattfinden. Aber wenn man sich mal anschaut, was eine Bits and Pretzels, was die da machen, was die da raushauen, da sind auch Leute wie Eric Schmidt, ja, der Google-Chef. Also man kriegt das schon hin. Man muss sich das neu erarbeiten. Man hat jetzt sicherlich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie teure Messestände zu verkaufen und muss dann auch neue Interaktionen Formate sich zulassen. Auch wir haben uns entschieden, sozusagen eine eigene Messe zu machen mit der Spryker Excite und machen das wie eine TV-Show. Es gibt ein Publikum vor Ort, also was halt die Höchstgrenzen halt zulassen, 50 Leute, 100 Leute in einem großen Kinosaal. Und es gibt halt ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute im Stream, die zugucken, die den Content konsumieren, die mitmachen können. Also wie eine TV-Samstagabendshow. Und in solchen Formaten kann man auf jeden Fall seine Botschaften rüberbringen und dass da quasi die Messe Frankfurt wirklich sich so weit aus dem Fenster lehnt. Also ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, ist schon krass.
Wie sieht der Buchmarkt 2050 aus deiner Sicht aus? Bitte keine allzu große Dystopie, aber auch realistisch.
Also ich glaube, die Dystopie, die haben wir ja schon. Dafür muss man ja nur in die Innenstadt gehen. Aber keine Ahnung. Also fairerweise ist ja das Buch auch nur ein Device, jetzt kein digitales Device, aber es ist schon immer noch ein Device, was bestimmte USPs hat gegenüber anderen Devices. Ja, was kann ich irgendwie mitnehmen, das ist irgendwie haptisch, da kann ich mir irgendwie Notizen relativ einfach drin machen. Vielleicht gewinnt es sogar wieder an Relevanz, weil dann die Chinesen oder Amerikaner nicht mitlesen können, was ich lese und wie lange ich es lese. Also vielleicht hat Datenschutz eine höhere Relevanz. Ich glaube, der Anteil des Contents, der dann irgendwie produziert wird und der irgendwie gelesen wird, wenn man sich überlegt, wie groß ist dann der Buchanteil noch davon, der wird verschwindend gering sein, 2050. Aber das muss nicht heißen, dass der Markt kleiner geworden ist. Ja, vielleicht sozusagen wachsen nur digitale Distributionsformen. Am ehesten würde ich aber glauben, dass das Buch ein Asset ist, an der Vermarktungskette vieler anderer digitaler Assets, wo man sagt, okay, das kannst du jetzt nicht als Video per YouTube, ja, oder als Podcast konsumieren, du kriegst es auch als Buch. Und das ist quasi eine Möglichkeit der Distribution, wie eine Art Kanal. Und das muss nicht kleiner werden als heute, aber es ist, glaube ich, die Leute, die mit dem Buch Geld verdienen in 30 Jahren, sind dann ganz andere als heute.
Ja, lieber Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war erhellend und auch erweckend. Ich weiß, du musst jetzt schnell los, deswegen sage ich jetzt zu dir ganz fix, ciao, ciao.
Alles klar, mach's gut, ciao, ciao.
Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer mittlerweile vierten Book of Future Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Wir würden uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Damit steigt ihr nämlich im Ranking und das ist für alle gut. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, die ihr gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen platziert haben möchtet oder euch auch untereinander austauschen wollt und grandiose Ideen habt, geht auf www.bookfuture.de. Da haben wir ein Diskussionslab und da könnt ihr in die Tasten hauen. Bis zur nächsten Folge.